Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, guten Abend. Ja, das Mikrofon funktioniert. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Radio 1 und Freitagssalon. Schön, dass Sie alle hier sind im Berliner Gorki-Theater und daheim an den Endgeräten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Tag heute war für mich von zwei Empfindungen geprägt. Einerseits eine große Erleichterung und andererseits eine große Ernüchterung. Erleichterung ist klar, weil in Frankreich keine rechtsextreme Politikerin gewonnen hat. Aber Ernüchterung, ehrlich gesagt, weil doch ziemlich deutlich wurde, wie sehr hier alles auf Messers Schneide stand und wie gefährdet das alles ist, was uns umgibt. Denn ehrlich gesagt, wenn Le Pen gewonnen hätte, ich weiß nicht, dann wäre jetzt Großkrise angesagt. Ich finde, dass wir darüber, dass wir sozusagen jetzt mal innehalten sollten, ja, praktisch wir halten inne und reden über Erleichterung und Ernüchterung. Ja, diese Wahl, das Schicksal Europas, die Frage nach der Zukunft der liberalen Demokratie, die Frage, ob Macron nun das kleinere Übel ist oder vielleicht auch die reine Freude, das sind Fragen nach der Analyse der Gegenwart. Und wer kann die Gegenwart besser analysieren als ein scharf denkender Journalist? Deshalb bin ich sehr froh, den österreichischen Kollegen Robert Miesig hier heute zu haben. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön.
Jetzt kann man natürlich sagen, Journalisten befragen Journalisten, das nervt. Finde ich aber nicht. Den Einwand, den wische ich jetzt beiseite. Denn ich habe hier heute ein ganz egoistisches Erkenntnisinteresse. Ich bin neugierig und auch ratlos und Miesig. Das ist einer, der Antworten weiß. Ich kann das beurteilen, denn ich lese alles, was er schreibt. Ich stelle ihn ganz kurz vor. Er ist Wiener. Das ist, glaube ich, bei Leuten, die aus Wien kommen, wichtig, das dazu zu sagen. Bei Leuten, die jetzt aus anderen Städten kommen, macht das vielleicht nicht so Sinn. Aber ich glaube, bei Wienern spielt das eine Rolle. Er ist Wiener, er war Marxist, vielleicht ist das noch, keine Ahnung, jedenfalls war er es mal. Er ist sicherlich ein Linker. Er schreibt für den Standard, für die Zeit, auch für den Freitag. Politische Bücher auch. Kapitalismus heißt eins. Was Linke denken, ein anderes. Er hat Biografien geschrieben über den österreichischen Sozialdemokraten Viktor Adler und eine über Christian Kern, den jetzigen Bundeskanzler dort. Und außerdem, wenn irgendwo in Europa das Murren laut wird, ja, das Volk sich erhebt, dann fährt er dahin mit der Lederjacke, die er jetzt hier anhat. Die können Sie nicht sehen im Radio. Griechenland, Spanien, er war immer dabei. So, Herr Miesig, freuen Sie sich jetzt?
Ja, sehr, sehr. Schon alleine, dass ich da bin und dass ich mit Ihnen da in diesem wunderbaren Theater sitzen kann.
Das schon, aber ich meinte jetzt mehr wegen der Wahl und so.
Ja, natürlich freue ich mich. Wobei die Freude sich insofern in Grenzen hält, als ich in diesem Fall eigentlich nie wirklich in extremer Besorgnis war. Ich war es ein bisschen in den letzten zwei Wochen, wo diese negativistische Stimmung, sind eh beide gleich und so weiter, so ein bisschen zu wabern begonnen hat, weil dass solche Stimmungen dann natürlich auch Wahlen beeinflussen können, ist ja logisch. Also da habe ich ein bisschen Sorge gehabt, aber eigentlich, wenn ich mir meine Emotionen des gestrigen Tages mir anschaue, habe ich eigentlich nie gezittert. Und das war zum Beispiel bei den amerikanischen Wahlen ganz anders. Ja, da war ich dann schon so nervös, dass ich um Mitternacht schon so betrunken war, dass ich die Katastrophe dann verschlafen habe.
Gut, aber mit dem Brexit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also bei mir hat das dazu geführt, Trump und Brexit haben dann bei mir dazu geführt, dass ich jetzt grundsätzlich immer alles für möglich halte.
Ja, natürlich. Ja, ich auch. Aber es ist, ich kann dir auch gar nicht sagen, warum ich gestern weniger nervös war als im November. Es war nur so.
Vielleicht waren Sie schon vorher betrunken, als der Abend anfing. Nein, okay, egal. Das wäre ja auch vollkommen in Ordnung, finde ich, als Reaktion dann darauf. Ist denn die Wahl von Macron jetzt praktisch die endgültige Rehabilitierung des Investmentbankers? Ich meine, es gibt ja kaum einen Berufszweig, der einen so grottenschlechtes Image hatte und jetzt ist das der Hoffnungsträger. Ist ja auch interessant.
Naja, ich glaube, diese Investmentbanker-Geschichte soll man jetzt auch nicht übertreiben. Es gibt genügend Leute, die in Banken gearbeitet haben und dann große Politiker oder große irgendwas waren. Wir sollen ja im Übrigen auch nicht vergessen, dass wir einen EZB-Chef haben. Wie heißt er nochmal? einen europäischen Zentralmann, der kommt von Goldman Sachs und macht, ist, wir können froh sein, dass wir ihn haben. Draghi. Ja. Wir können froh sein, dass wir ihn haben, der versucht, die Katastrophe zu verhindern, die Schäuble die ganze Zeit einführt, die Schäuble versucht anzurichten. Das Investmentbanking als System, ja, und mit seinen heute zeitgenössischen Systemausprägungen, ja, ist das Problem. Nicht die einzelne Person, die mal in ihrem Leben Investmentbanker war. Ja. Ich kenne genug anständige Investmentbanker.
Ist Frankreich der kranke Mann Europas und kann Macron Politik machen, die Frankreich sozusagen heilen werden? Oder anders formuliert, steht Frankreich heute da, wo Deutschland Ende der 90er stand, und ist Macron der französische Gerhard Schröder?
Da könnte man, das ist eine interessante und schwierige Frage. Ich glaube erstens mal, dass Frankreich keinen Gerhard Schröder braucht, weil kein Land einen Gerhard Schröder in dieser Form braucht. Ja? Und das ist jetzt aber gar nicht so polemisch gemeint, wie ich das sage. Ja? Nicht alles an den Schröderschen Reformen war schlecht. Es war sozusagen die Gesamtsumme der Schröderschen Reformen eine Katastrophe. Und das, was es in der Folge entwickelt hat. Vielleicht waren noch nicht mal die Reformen eine Katastrophe, sondern die Tatsache, dass man ihre Fehler nicht korrigiert hat. Ist ja kein Problem. Ja? Du kannst ja eine Politiken auch im Sinne eines Policy-Mix durchsetzen, dann schaust du dir an, was davon funktioniert, was funktioniert nicht, und dann korrigierst du es wieder. Das Problem ist ja, dass es nicht passiert ist. Ja? Dass man die Pathologien mit dem Wachstum eines Niedriglohnsektors in Deutschland, und zwar nicht mit ein bisschen an, sondern dass 22% der Leute in Deutschland in einem Niedriglohnsektor arbeiten, was dazu geführt hat, dass Deutschland, das ohnehin der Weltmeister bei der Produktivität ist und dann auch noch der Weltmeister bei den Niedriglöhnen, in Europa eine Abwärtsspirale und Nivellierungsspirale, einen Wettlauf nach unten in Gang gesetzt hat, der Europa de facto angezündet hat. Das ist das Problem. Ja? Und im Ausgangspunkt tatsächlich stehen die Schröderschen Reformen, aber natürlich auch die Tatsache, dass man 16 Jahre jetzt damit einfach mit der falschen Politik gefahren ist. Und das würde ich niemandem raten, in unser aller Interesse nachzumachen, also auch Macron nicht, was jetzt nicht heißt, dass...
Aber die Deutschen sind doch so stolz darauf, dass es ihnen so gut geht, alle haben Arbeit und also jetzt, sie ist vielleicht nicht so gut bezahlt, die Arbeit, dann ist auch nur befristet und manche Leute haben auch zwei Jobs, damit es dann reicht und so. Aber immerhin, trotzdem kann man ja sagen, und das meine ich dann jetzt Sarkasmus, Schalter aus sozusagen, Arbeitslosigkeit so niedrig wie nie, Produktivität toll, wir überschwemmen die ganze Welt mit unseren Exporten. Vielleicht will Frankreich den gleichen Weg gehen.
Ja, das Problem ist nur, Deutschland kann es ja nur gelingen, weil es eine Beggar-Your-Neighbor-Politik macht. Ja,
das können Sie
eine Politik, die heißt, ich erziele Vorteile zum Nachteil anderer. Logischerweise kann das immer nur einer oder zwei oder drei gegenüber einer größeren Gruppe machen. Wenn alle beschließen, ich erziele Vorteile auf Kosten der anderen, kann das logischerweise nicht funktionieren. Ja? Da ist natürlich die viel vernünftigere Strategie, dass wir in Europa generell innerhalb der Eurozone, was ja in Wirklichkeit eine gemeinsame Volkswirtschaft längst ist, unsere ökonomischen Potenziale zum Vorteil aller entwickeln. Und das geht natürlich nicht auf die Art und Weise, dass wir alle versuchen, ärmer zu werden auf Kosten anderer. Aber tatsächlich haben Sie auch recht, dass der Sarkasmus ein bisschen fehl am Platze ist, weil natürlich viele Leute, ich meine, manche sind noch jung, die können sich an die frühen Nuller und späten 90er Jahre nicht erinnern, aber natürlich für viele, viele Menschen, die haben die Erfahrung, dass die Schröderschen Reformen natürlich positive Effekte hatten. Ja? Wir hatten damals hattet damals 5 Millionen Arbeitslose und heute hat man die nicht. Damals gab es sozusagen kaum eine Möglichkeit, einen Job zu finden, wenn du einen bestimmten wenn du jetzt nicht intellektueller oder sonst irgendwas oder Rechtsanwalt oder ein durchschnittlicher Angestellter, der einen angestellten Job haben will, das war damals wahnsinnig schwer zu finden, und heute bist du natürlich in einer etwas anderen Situation, und das gerade in bestimmten Regionen wissen das die Leute natürlich. Ja.
Gut, nun ist die Arbeitslosigkeit in Frankreich hoch, Jugendarbeitslosigkeit auch extrem hoch. Macron will das durch die gleichen Rezepte bekämpfen,
Ich bin mir da nicht so sicher, erstens mal. Weil erstens mal sozusagen, jetzt könnte ich zynisch sein, eine neoliberale Reform des französischen Arbeitsmarktes wird im Ergebnis dort zu dem führen, was circa der Arbeitsmarkt in Deutschland unter Kohls Zeiten war. Ja? Also da ist halt eine große Breite. Ja? Und auch der österreichische Arbeitsmarkt ist an sich liberalisiert, also ist einer der liberalisiertsten Arbeitsmärkte Europas und hat natürlich nicht diese negativen Auswirkungen, weil die Politiken rundherum andere sind. Ja? Also man muss das, glaube ich, durchaus auch ein bisschen einer Relation sehen. Ja? Aber natürlich, ohne Zweifel, ich bin jetzt nicht der große Fan von Macron und sage, alles ist super. Ja? Ich finde ja auch interessant, auch das ist ja vielleicht eine Spaltung, die wir uns mal anschauen müssen, dass jemand wie der Macron, der aus der Sozialistischen Partei kommt und heute so etwas wie ein Sozialliberaler ist, ökonomisch und sozialpolitisch sicher deutlich weiter in der Mitte ist, als ich mir das wünschen tät. Eh klar, brauchen wir nicht drüber streiten. Und gleichzeitig in Fragen der Gesellschaftspolitik, gesellschaftlichen Liberalismus, so salopp gesagt, ein Linker ist. Ja? Kann man jetzt die Frage stellen, ob eigentlich gesellschaftliche Liberalität links ist oder nur gesellschaftliche Liberalität. In den Augen vieler Menschen ist gesellschaftliche Liberalität eigentlich der Marker für links sein heutzutage. Das ist ja auch interessant. Also wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, in Österreich gab es da unlängst eine interessante, wo man die Leute fragt, wo steht sie eigentlich? Sie sagen, ich stehe in der Mitte, ein bisschen links von ihr. Und dann fragt man sie, wo siehst du eine Politikerin wie Frau Christ, das ist eine Politikerin, die ist so rechtsliberal. Dann sagen die Leute, die ist links von mir. Und dann denken sie, was haben die für Leute für eine Vorstellung von links, wenn sie finden, sie seien links, aber Frau Christ sei links von ihr. Damit meinen die Leute offensichtlich gesellschaftliche Liberalität, wie ich eine homogene Gesellschaft, eine Verbotsgesellschaft oder eine Gesellschaft, die sozusagen oder sozusagen die Diversität hochhält und Menschenrechte und Grundrechte verteidigt, das heißt offensichtlich heute links. Und Mindestlohn heißt für die Leute weniger links. Das muss man auch mal verstehen, glaube ich.
Aber in Deutschland wird ja Macron begrüßt, weil er der Pro-Europäer ist, deshalb freuen sich hier alle ganz doll und sind eben erleichtert, weil ihnen jetzt die europäische Gemeinschaft nicht um die Ohren fliegt. Aber das Europa, was uns im Moment umgibt, ist das denn so toll? Ist das so erhaltenswert?
Nee, das nicht. Naja, erhaltenswert ist es schon. Der Punkt ist, ich halte das nicht für die richtige Frage. Ich meine, wenn ich Politik innerhalb von Deutschland mache und ich finde etwas kritisierenswürdig und verbesserungswürdig an Deutschland und kritisiere das, was eben ein Defizit ist, dann bin ich ja nicht gegen Deutschland oder anti-deutsch. Und nur der sagt, was der Status quo ist, ist super, der ist pro-deutsch. Das wäre eine vollkommen absurde Formulierung. Und genauso, glaube ich, muss man heutzutage auch mit der Europäischen Union umgehen. Es gibt tatsächlich politische Kräfte, die auf eminente Weise anti-europäisch sind, die dieses Europa zerstören wollen. Und dann gibt es eine große Breite von proeuropäischen Kräften, die aber deswegen nicht der Meinung sind, dass alles, was in der Europäischen Union läuft, gut sein muss. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich so etwas wie ein gesundes innenpolitisches Verhältnis zur Europäischen Union, was eben auch einschließt, dass man sozusagen diese Europäische Union positiv anerkennen kann, wie das Land, in dem man sonst lebt. Ja? Aber das, was zu kritisieren ist, kritisiert. Aber wenn wir bei diesem Punkt schon sind, da ist nämlich, glaube ich, auch die Ambivalenz bei Macron. Ja? Während er sozusagen in seiner innenpolitischen, binnenwirtschaftspolitischen Haltung eben liberal oder sehr weit in der Mitte ist, ist er das ja sozusagen auf den europäischen, auf der europäischen Ebene nicht. Also sozusagen seine Forderungen nach einem europäischen Finanzminister, nach einer Art von neuen makroökonomischen Arrangement, des Reparierens dessen, was in der Eurozone falsch läuft, ist ja eher sozusagen so eine post-keynesianische Position, wenn man das so formulieren kann.
Also Herr Schäuble und Frau Merkel, die sich jetzt ganz doll freuen, dass er es geworden ist, die werden sich dann noch ganz doll wundern, oder wie?
Die Frage ist, ob die pflegen, sich nicht gern zu wundern, sondern darauf zu setzen, dass sie als stärkste und definierende Wirtschaftsmacht Europas noch jede konkurrierende Idee aussitzen und fertig machen können, würde ich sagen. Das ist eben und diese Haltung haben sie nicht ganz zu Unrecht. Also ist ihnen ja bisher gelungen und deswegen, daran sieht man ja schon, wie schwierig es eigentlich sein wird.
Aber Macron ist ja potenziell stärker als jetzt der Grieche Tsipras.
Ja, die Frage ist, wie ökonomisch schwach eigentlich Frankreich dasteht und eigentlich die Notwendigkeit selber für Hilfe hat, was natürlich deine Bargaining-Position dann schon wieder mal verändert. Aber natürlich, das ist eigentlich die große Frage unserer Zeit. Wie kriegen wir Allianzen hin innerhalb dieser Europäischen Union, um zu einer ordentlichen Politik zu kommen? Und kann Macron Teil dieser Allianz sein? Das glaube ich schon.
Und um nochmal auf dieses Wahlergebnis zurückzukommen. Das war jetzt ja nicht direkt knapp, das kann man ja nicht sagen, jedenfalls nicht in der Stichwahl, aber es war natürlich in der ersten Wahl, waren die ja alle relativ dicht beieinander. Kann man sagen, in so einer merkwürdigen, so einer dialektischen Wolte, dass Macron die Deutschen erpressen kann mit Le Pen und sagen kann, wenn ihr mir nicht gebt, was ich brauche, um Frankreich wieder auf die Beine zu bringen, zum Beispiel jetzt, was Defizitkriterien angeht, im Schuldenstand, und wenn ihr mir nicht gebt, was wir alle brauchen, um Europa wieder auf die Beine zu kriegen, bei der nächsten Wahl habt ihr dann Le Pen hier sitzen. Ist das ein Kalkül, von dem Sie glauben, dass Merkel und Schäuble so denken? Also dass das bei denen ankommt? Haben wir genug Angst vor den Rechten?
Wie soll ich sagen, ich kenne Merkel und Schäuble nicht so gut, um ehrlich zu sein.
Ich kenne sie überhaupt nicht.
Um in sie hineinschauen zu können. Und ich habe den Verdacht, dass denen das jetzt mal wurscht ist in die nächsten 5 Jahre. Und vielleicht kann er das Argument 2021 vorbringen, im Hinblick auf 2022. Aber jetzt mal wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja? Also vielleicht gibt es ja auch so etwas wie eine neue Ernsthaftigkeit auch unter den europäischen Staatenlenkern, dass sozusagen die paar irgendwie noch Verantwortungsbewussten jetzt auch begreifen, dass es ein bisschen riskantere Zeiten sind. Auf der anderen Seite glaube ich es nicht. Ich glaube es nämlich deshalb nicht, weil ja Schäuble zum Beispiel total überzeugt davon ist, dass das, was er vorschlägt, eigentlich der Weg zur Gesundung Europas ist. Ja? Alle werden noch wettbewerbsfähiger, noch produktiver, tun noch mehr den Gürtel enger schnallen und dann geht es uns allen besser. Also der glaubt ja wirklich, dass das stimmt. Und deswegen, wie kann man jemand, der ideologisch dermaßen verbohrt ist, mit guten Argumenten kommen? Und der würde ja dann sagen, wenn sich alle an meine Politik halten würden, dann wäre dieser Rechtspopulismus ja überhaupt kein Problem, weil dann hätten wir ja keine Sorgen, also keine Menschen, die irgendwie aus Wut, Zorn oder sonst irgendwas irgendwelche Irren wählen müssen.
Was glauben Sie denn, woher kommt denn der Erfolg von Marine Le Pen oder der zumindest zeitweise doch sehr überraschende Erfolg in Deutschland der AfD? Wie kam es, dass wir Angst haben mussten, ob Wilders in Holland gewinnt? Warum ist Trump Präsident geworden? Warum kam es zum Brexit? Warum räppelt sozusagen das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, nämlich liberale, westliche, kapitalistische Demokratie ist was Tolles, alle wollen so sein wie wir. Warum räppelt das irgendwie auf?
Also grobe Antwort drauf. Es gibt natürlich dann immer Detailunterschiede zwischen den Ländern, aber die grobe Antwort drauf ist, dass wir natürlich unsere Gesellschaften, in dieser Phase neoliberaler Globalisierung eine Elitenpolitik entwickelt haben, der sich auch die ehemaligen Arbeiterparteien oder die deren Rolle eine andere gewesen wäre, also die progressiven Parteien, die Mitte-Links-Parteien, angepasst haben und damit ein wachsendes Segment einer Bevölkerung das Gefühl hatte, wir sind vergessen. Ja, auf uns wird nur heruntergeschaut, wir haben Probleme und die interessieren sich nicht einmal mehr dafür, wir kommen überhaupt nicht vor. Ja? Und für die ist das Wählen rechtspopulistischer Parteien in einem gewissen Sinne ein Akt der Notwehr, den ich sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, ja? Auch wenn ich ihn nicht super finde, ja? Aber ich kann ihn bis zu einem gewissen Grad verstehen. Ja, wenn er das ist, dass dann noch dazukommt, also das ist die untere Mittelklasse und das ist die Arbeiterklasse. Was man auch ein bisschen unterscheiden muss, die untere Mittelklasse hat Abstiegsängste und die ehemalige Arbeiterklasse und die neue Arbeiterklasse, die es ja auch gibt, dieses Dienstleistungsproletariat und Prekaritätsproletariat und so weiter, die kämpfen täglich darum, dass sie sozusagen den Kühlschrank vollkriegen bis Mitte des Monats und ab Mitte des Monats funktioniert das eh nicht mehr. Und haben gleichzeitig das Gefühl, es gibt nicht mal jemand, das kommt überhaupt nicht vor. Es kommt medial nicht vor, es kommt im politischen Diskurs nicht vor. es ist politisch nicht repräsentiert. Zumindest war bis vor einigen Jahren das sozusagen unser Setting. Ja? Es gibt da einen gewissen Lernprozess, einen positiven, auch bei bestimmten europäischen Sozialdemokratien. Es gibt auch andere Formen von neuen Parteien und nicht alles wird jetzt einfach. Ja? Also die Labour Party ist so nach links gegangen und hat einen extravaganten Parteivorsitzenden gewählt. Das wird jetzt auch nicht unbedingt zu einem Erfolg führen, aber zumindest sind wir in einer anderen Situation als 2008 oder 2009. Es hat sich schon was Neues sortiert, aber das ist, glaube ich, das Grundproblem. Jetzt ist es natürlich was anderes, gibt es dann die Teilunterschiede. Ja? Frankreich ist eine andere Situation, wo die klassische Arbeiterpartei, die kommunistische Partei war, die praktisch untergegangen ist, als in Deutschland, wo die klassische Arbeiterpartei, die Sozialdemokratie war, die sozusagen nicht untergegangen ist, aber halt zu so einer Mittelschicht-Sozialdemokratie geworden ist mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Also nicht immer ist alles gleich, aber glaube ich, das Grundproblem ist das gleiche.
Aber diese zu kurz gekommenen und die Abgehängten, warum wenden die sich an die Rechten? Warum machen die Rechten die Revolution, die eigentlich die Linken sich auf die Fahnen geschrieben haben? Warum nutzen die Linken nicht die Chance, die sich da bietet in dieser Krise seit 8 Jahren? Denn es gelingt ihnen ja nicht.
Erstens, ich glaube, man sollte auch, ich habe es ja selber jetzt gesagt, aber irgendwie soll man auch nicht sozusagen diese Abgehängten und zu kurz gekommen, weil irgendwie kann sich ja keiner damit auch nicht wirklich identifizieren. Ja? Jemand, der ökonomische Probleme hat und in Marzahn wohnt, würde der über sich sagen, ich bin der Abgehängte. Nein, also aus dem sind es sehr unterschiedliche Milieus. Es ist eben das Reich, der von dem unteren Mittelschichtsmenschen, der einen normalen Arbeitsangestelltenjob noch hat und vielleicht sich sozusagen auch das Eigenheim mit dem Auto da vor der Tür leisten kann, genau bis zu denjenigen, die vielleicht sogar scheinselbstständig Pakete ausführen. Also es ist ein sehr breites Spektrum mit großen unterschiedlichen Verhältnissen, aber die das Gefühl haben, diejenigen, die eigentlich meine Interessen vertreten sollten, tun das nicht mehr auf die richtige Art und Weise und dann auch noch das Gefühl haben, und diese Repräsentanten kümmern sich auch noch um irgendwelche anderen Dinge, die mit mir aber wirklich nichts zu tun haben. Das kann dann heißen, für irgendwelche Liberalisierungs- oder Fahrradthemen oder irgendwas Ökologisches. Oder das kann halt bis zu dem gehen, dass diese Leute dann auch ein bisschen an so diesen xenophoben, rassistischen Einschlag bekommen. Um die Ausländer kümmern sie sich aber um mich nicht. Ja? Oder um die Flüchtlinge kümmern sie sich um mich nicht. Also das ist, ich glaube, man muss dieses ganze Spektrum oder diese ganze Buntheit oder Vielfalt auch der Realität im Auge haben. Und die Linken, da muss man sich halt die Frage stellen, wer könnten diese Linken sein? Meinen wir da jetzt damit diejenigen, die das früher gut repräsentiert haben, das wären in ihrem Land die Sozialdemokratie oder in meinem auch die Sozialdemokratie, oder meinen wir damit irgendwelche, was weiß ich, radikaleren Linken oder NGOs, meinen wir Attac, ja, also oder alle zusammen, was ja das Beste wäre, wenn man so etwas wie eine neue, große, progressive Allianz oder linke Allianz zusammen bekäme, wo alle an einem Strang ziehen, wo die Linken nicht wahnsinnig gut sind dran, gemeinsam an einem Strang ziehen. Sie sind viel besser darin zu sagen, ich und meine besten 3 Freunde sind die eigentlichen Linken und alle anderen sind ja eigentlich keine richtigen Linken. Das ist natürlich auch das Problem. In bestimmten Milieus ist das Problem jetzt nicht in den alten großen Parteien. Die haben wieder andere Probleme, nämlich diese Apparatschikhaftigkeit, die es natürlich auch gibt. Ja, wie sollen sozusagen Apparatschiks, die sich Tag und Nacht im Wesentlichen um ihre Apparatschik-Fragen drehen, diese Rolle spielen? Und ganz einfach ist es ja auch wiederum nicht. Also zu sagen, okay, wer hat jetzt wieder volkstümlicher, so Pepone-Sozialdemokratien, das wäre ja auch keine Antwort. Ja?
Aber haben die Sozialdemokraten sich zu viel um so linksgrüne Identitätspolitik gekümmert, so zu viel Genderklos und statt zu wenig Mieterschutz?
Ich weiß auch nicht, ob das die in den Augen dieser einer bestimmten Gruppe von Menschen ist es sicher so, dass sie sagen, ja, diese Linken, damit können sie ja an Sozialdemokraten genauso wie uns meinen, ja, uns linke Publizisten, ihr kümmert euch um Genderklos, aber um meine Probleme kümmert euch nicht. Und sagen die dann eigentlich, wir wollen nicht, dass ihr euch um Genderfragen kümmert, sondern nur um meine Fragen? Oder sagen die, wir haben ja gar nichts dagegen, dass ihr euch um diese Fragen kümmert. Wir haben nur was dagegen, dass ihr euch nur um diese Fragen kümmert. Und jetzt kann man ja die Frage aufwerfen, ob die dann recht haben damit. Ja? Ich glaube eh nicht, dass sie recht haben. Ja? Tag und Nacht denke ich über nichts anderes nach, als wie man die ökonomische Lage der Unterprivilegierten verbessern kann. Ja? Das war jetzt ein bisschen ironisch, aber wir Wiener haben das manchmal. Aber schon wenn sie den Eindruck haben, dass es so ist, dann ist es ein realer, dann ist es eine Wirklichkeit. Ja? Dann ist es eine Wirklichkeit, mit der man umgehen kann, muss, und dann kann man nicht sagen, die haben uns einfach nur falsch verstanden, sondern dann haben wir offensichtlich einen falschen Eindruck erweckt, mindestens.
Aber lassen sich diese Leute zusammenfassen, die Prekären, die Angst haben, die sich vor der Globalisierung und der Internationalisierung der Wirtschaft und so weiter vielleicht fürchten oder die auch tatsächlich bedroht sind oder die in schwierigen Arbeitsverhältnissen sind auf der einen Seite, lassen die sich zusammenfassen mit dem gesellschaftsliberalen, linken, urbanen Milieu, in dem man sich eben über solche Fragen Gedanken macht, die fahrradgerechte Stadt, Genderstudien an der Universität und so weiter. Auch das will ich jetzt mit möglichst wenig Ironie sagen, weil das ist für Leute, die sich dafür interessieren, sicherlich alles sehr wichtig. Kann man das sozusagen, kann man die noch klammern? Denn das wäre ja eigentlich das Publikum einer progressiven, weiß nicht, Gegenbewegung. Oder sind die schon so weit auseinander, dass die eigentlich politisch gar nicht mehr unter ein Dach zu bringen sind?
Es gibt Leute, die diese Behauptung aufstellen, auf jeden Fall. Ja? Die Behauptung aufstellen, dass wir in einer Sackgasse sind, weil entweder etablierst du eine progressive Parteibewegung als so eine urbane, liberale, gesellschaftslinke, kulturlinke Modernistenströmung und dann verlierst du das gesamte Proletariat und die unteren Mittelschichten. Die überlässt man dann den Rechtspopulisten, braucht man ja nicht, ja? Oder so. Oder die andere Position ist, oder man wird zu einer sozialpopulistischen linken Partei, dann verliert man die gesamte städtische, liberale, modernistische, auch optimistische Milieu. Also wo dann Leute sagen, okay, was immer die Linke tut, auf irgendeiner Seite wird sie verlieren und ausreden. Diese Position gibt es und sie ist nicht ganz unplausibel, sagen wir mal so. Ich glaube nur, sie stimmt nicht. Ja, es ist natürlich, das ist die große Aufgabe unserer Zeit, ja, dieses alte Bündnis, und das ist ein altes Bündnis, progressive Bewegungen und Parteien waren immer dadurch getragen, dass sie ein Bündnis waren aus gesellschaftlicher Liberalisierung, Modernisierung, Demokratisierungsmilieus, ja, urbanen Milieus. Früher hätte man gesagt, die bürgerliche Intelligenz, und den ökonomisch Unterprivilegierten. Früher hätte man gesagt, die Arbeiterklasse. Das war die Formel Bündnis der Arbeiterklasse mit der bürgerlichen Intelligenz. Das Gleiche brauchst du heute. Ja? Sozusagen ein Bündnis dieser unteren Mittelschichten und der Arbeiterklasse und den liberalen, progressiven, modernistischen, urbanen, vielleicht ein bisschen popoesken Leuten, die das Herz am rechten Fleck haben, also am linken.
Aber das lässt sich ja gar nicht mehr machen, wenn es so ist wie jetzt in Frankreich, deshalb fand ich diese Wahl und auch diesen Wahlkampf so spannend, wenn es so ist, dass man sagt, egal welcher politischen Couleur ihr seid, ihr müsst jetzt alle für Macron stimmen. Damit wir nicht die Rechten bekommen. Und wenn wir aber gleichzeitig wissen, dass eigentlich die Prekären sozusagen, die früher links gewählt haben, die heute rechts wählen, dann tun sich alle zusammen gegen, ich sag jetzt mal bewusst pathetisch, gegen die Arbeiterklasse. Und dann finden sich sozusagen die urbanen, gebildeten Linken, die die Stadt fahrradgerecht haben wollen, plötzlich auf der anderen Seite als die Arbeiterklasse, weil sie sozusagen keine Rassisten sein wollen. Und dann kommt das praktisch das kleinere Übel gewinnt.
Ich glaube, Sie argumentieren jetzt, Sie argumentieren auf zwei verschiedenen Zeitachsen. Dann mache ich meine Antwort auf zwei verschiedenen Zeitachsen. Das Projekt, das ich formuliert habe, nämlich dieses große Zelt oder der große Regenbogen, diese neue Allianz, die ich für möglich halte, halte ich natürlich nicht. Es ist ein großes Projekt und da muss man hart dran arbeiten und das wird sicher nicht bis übernächsten Donnerstag zu bewerkstelligen sein. Ja? Und selbst wenn man schon vor einem Jahr damit begonnen hat, ist man jetzt noch nicht damit fertig. Ist ja klar. Ja? Eine Stichwahl muss ich in 2 Wochen gewinnen. Ja? in den zwei Wochen wird das nicht gelingen. In einer Stichwahl, in der er ja Faschistin verhindern will, dann werde ich auch, sagen wir mal, Allianzen schmieden, von denen ich weiß, die sind politisch langfristig nicht tragfähig. Ja? Und das Modell Macron als solches halte ich langfristig nicht für das tollste Projekt, ohne Zweifel. Ohne Zweifel, dazu ist er zu weit, spielt er dieses Spiel mit der reinen Modernität, also ist er nur so ein Angebot an die städtischen progressiven Mittelschichten, ohne überhaupt eine Möglichkeit zu haben, die sich als Vergessene, als Verlorene, als Ignorierte sehen, gewinnen zu können. Ja, aber dass man so ein Projekt nicht innerhalb von zwei Wochen von einer ersten Wahlgang bis zum zweiten schafft, ist ja eh klar.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Berliner Gorki-Theater. Ich sitze hier mit dem österreichischen Journalisten Robert Miesig und jetzt reden wir mal über Populismus. Ist das eigentlich was Schlechtes?
Nee. Die Frage ist, was es heißt. Also erst einmal, die simpelste Antwort ist, dass man ein bisschen populärer redet als nur im technisch-administrativen Apparatschik-Jargon. Ja? Das ist eh logisch, dass man sich so ausdrücken soll, dass die Leute einen verstehen und es vielleicht auch noch in einer Art und Weise, wie man sie begeistern kann und irgendwie auch connected, wie man halt so sagt, also wo ein irgendetwas passiert.
Aber Angela Merkel zum Beispiel wird immer gewählt und ich verstehe fast gar nichts von dem, was sie sagt.
Okay. Aber
das meine ich ernst.
Sie ist aber auch kein linkes Projekt.
Nein,
das stimmt. Vielleicht geht das ja auf irgendeine Art und Weise. Und okay, lassen wir das jetzt mal weg.
Ja, 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 ja. Ja. Aber Populismus. Populismus bedeutet immer, ein Wir steht gegen ein Sie. Ja? Ja. Ist praktisch, Populismus bedeutet immer eine Dividing Line. Man macht immer eine Trennlinie zwischen uns und denen. Deshalb kann man natürlich der Meinung sein, einen guten Populismus kann es nie geben, weil man für einen funktionierenden Populismus immer einen Feind braucht, einen Gegner. Und vielleicht ist es gar nicht gut, einen Gegner sich aufzubauen.
Ja, jetzt denke ich auch ein bisschen nach und das sind Dinge, über die ich schon oft dauernd nachdenke. Und wir denken ja wahrscheinlich alle über diese Fragen dauernd nach, weil sie sind ja die entscheidenden Fragen unserer Zeit. Ja. Natürlich braucht so etwas wie eine politische Bewegung, die etwas erreichen will, die sozusagen auch brennt für etwas, die Energie entfalten will, sie muss ein Wir konstruieren. Und ein Wir kannst du nicht konstruieren aus sein ohne einem Sie. Und jetzt kannst du es natürlich dir so machen wie, was weiß ich, wie sozusagen Occupy Wall Street mit dieser wunderschönen Formel. Wir sind die 99%, was einschließt, es gibt 1% und das ist das Sie. Das ist natürlich extrem praktisch. Also das Wir ist ziemlich groß und das Sie ist ziemlich klein. Und außerdem ist dieser Feind so abstrakt. Das ist auch nicht so tragisch, also sozusagen, man treibt ja da jetzt nicht unbedingt einen Feind pogromartig durch die Stadt, wenn man dieses eine Prozent eh nur so, es gibt es eh nicht. Ja? Also es gibt es schon, aber es ist nicht erkennbar und man begegnet ihm selten und es hat kein Marschall. Und an einer solchen Rhetorik ist nichts falsch, glaube ich. Also zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler, Sie haben ihn schon erwähnt, in den letzten Wochen sagte sehr oft, wir sind die Kraft der 95%. Ja? Ich halte das nicht für falsch, ja, es wird nicht anders gehen, aber es geht sicher, das Problem beim Populismus ist halt, dass er, du darfst erstmal nicht zu aggressiv werden, also als Linke, ja? Du darfst nicht zu aggressiv werden, und du darfst auch nicht zu vertrottelt werden. Ja? Du darfst deine die Komplexitätsreduktion nicht so stark machen, dass du zwar sozusagen ein grobschlächtiges Wir und ein grobschlächtiges Sie produzierst, aber bei einem ganz wesentlichen Teil deiner Anhänger die Reaktion auslöst, ja, aber das ist jetzt schon ein bisschen deppert. Also sozusagen, das würde nämlich genau eben diese Allianz wieder zerstören. Ja? Möglicherweise würde man mit einer harten, aggressiven, populistischen Konfliktstrategie, die sich viel abschaut bei den Rechtspopulisten, manche dieser Verlorenen wieder zurückgewinnen, aber man würde natürlich in der, sagen wir mal so, im urbanen, liberalen, akademischen, oder was heißt akademischen, aber sozusagen Maturanten, Abiturientenmilieu wieder das Gleiche verlieren.
Dann beschreiben Sie doch mal ein paar, also so Bausteine oder Bestandteile einer populistischen, eines positiven Populismus, von dem Sie sich vorstellen können, dass es Leute sammelt. Und zwar über diese Lagergrenzen hinweg.
Also ich glaube, dass da erstens mal schon so etwas wie ein optimistischer Geist dazugehört. Ja? Insofern kann man sich natürlich ganz viel abschauen. Jetzt ganz unabhängig von, wie wir jetzt die politische Bilanz beurteilen, ja, von Leuten wie Obama, ja, die sozusagen, und selbst von Trudeau, ja, die sozusagen
beflügeln. Da reden Sie von Charisma, oder?
Nein, es ist schon eine Rhetorik, es ist nicht nur Charisma, es ist natürlich eine Art der Rhetorik, die heißt, wir müssen uns nicht fürchten, wir können eine fortschrittliche, menschenwürdige, begeisterungsfähige Zukunft hinbekommen, wenn wir das nur versuchen. Ja? Wir können, ja, die Welt ist voller Risiken, aber wir können diese Risiken in Möglichkeiten verwandeln, wenn wir die richtigen Politiken dafür machen. Und richtige Politiken dafür machen heißt Politiken, die dafür sorgen, dass auf gerechte, auf gleiche, auf egalitäre Weise diese Möglichkeiten genossen werden können oder die Früchte dieser Möglichkeiten. Ja? Und dass es überhaupt keinen Sinn hat in einer Welt, die sich auch dramatisch schnell verändert, auch zum Positiven, also viele tolle Möglichkeiten bietet, sich vor dieser Zukunft zu fürchten. Ja? Die Linke war noch nie gut, indem sie gesagt hat, die war immer, deswegen heißen sie ja eigentlich progressive Parteien. Die meisten Leute wissen ja eigentlich gar nicht mehr, woher das Wort kommt, weil sie immer diesen positiven, diesen Zukunftsoptimismus natürlich hatte. Und die Zukunft eigentlich als etwas, wo der Zug dem Morgenrot entgegen, nicht? Also das ist schon in den Liedern kommt das vor. Ja? Da heißt es ja nicht zurück in die Vergangenheit, sondern vorwärts in die Zukunft. Ne? Und eine Linke,
aber die sagt, das ist wirklich schwer in einer Zeit, in der die Leute fast alle Angst haben vor der Zukunft und wo schon die Idee der Utopie an sich diskreditiert ist und wo jede Vorstellung einer positiven Zukunft die Leute immer nur daran erinnert, was sie früher gedacht haben von der Zukunft.
Naja, ich weiß nicht, aber
also die Zukunft hatte schon bessere Tage.
Die Zukunft hatte schon, aber die Vergangenheit auch. Die Vergangenheit hatte auch schon mal eine bessere Zukunft. Nein, aber ja, natürlich ist es schwierig, aber ich meine, so schwierig ist es auch wieder nicht, wenn man sich anschaut, wenn man sich anschaut, welche Begeisterung manchmal an manchen Stellen Politiker, die so einen Ton anschlagen, heute noch auslösen. Ja? Die erreichen natürlich viel mehr, als jeder dieser regressiven Populisten heute erreichen. Ja, also wenn wir glauben, die Leute sind so zerfressen vor Angst, dass sie überhaupt keine positiven Zukunftsbilder mehr haben wollen, dann haben wir auch einen falschen Blick auf die Welt.
Aber
die Leute wollen das.
Aber das ist schon interessant, weil Sie haben gerade regressiv gesagt, es gibt ein Surkamp-Buch, an dem Sie mitgewirkt haben, das heißt Regression.
Und die große Regression heißt
es. Entschuldigung, die große Regression natürlich.
Und, ich sag das jetzt nur, weil der Herausgeber im Publikum sitzt.
Da hat der Miesig einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, sind auch noch ganz viele andere Leute, die tolle Aufsätze geschrieben haben, kann ich sehr empfehlen, das Buch. Aber Regression ist ja eigentlich ein Begriff aus der Psychologie und bedeutet so viel wie Rückzug, wieder Verkindlichung, Aufgeben von komplexen Denken, zurück sozusagen, mehr so in die Triebe hinein, hat ja was sehr so Psychoanalytisches. Mhm. Und die Frage ist doch, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, dagegen praktisch die Kraft des Positiven, des Optimismus. Ist das sozusagen, also ich frage jetzt mal so ganz blöd, wenn das die Opposition ist, gewinnt dann die Regression nicht immer?
Naja, erstens mal weiß ich nicht, ob die Regression gewinnt und aus dem weiß ich nur ein. Ich weiß schon, ich rede oft zu lang. Und eigentlich wollte ich ja nur sagen, erstens braucht es schon so etwas wie Optimismus. Zweitens braucht es natürlich sozusagen eine politische Programmatik, die auf diese Abstiegsängste, Sorgen, dieses brüchige Wohlstand oder dieses nicht mehr vorhandene Wohlstandsversprechen auch reagiert. Und zu dieser Programmatik gehört natürlich eine ordentliche makroökonomische Strategie, damit mehr Wohlstand geschaffen wird und eine Politik, die dafür sorgt, dass er gerecht verteilt wird. die eine Politik, die da versorgt, dass die Verletzlichsten am meisten gewinnen. Ja? Das heißt, da gehören natürlich ordentliche Mindestlöhne dazu. Ja? Und eine Bildungspolitik, die unsere extreme Bildungsungerechtigkeit begreift. Ja? Aber natürlich sozusagen auch dieser, auch da gehört dann dazu, dieser positive und optimistische Geist. Weil ohne diesen optimistischen Geist kann ich nicht Leuten das Gefühl vermitteln, es ist möglich, wenn wir uns zusammentun und wenn wir uns nur irgendwie dafür ins Zeug werfen, dann ist das zu schaffen. Wenn ich den Leuten das Gefühl gebe, wir leben in einer so wahnsinnig bedrohlichen Zeit und es ist alles scheiße und ich weiß zwar, wie eine gute Welt ausschauen wird, aber leider habe ich kein Vertrauen, dass wir von A nach B kommen. Ja, wie soll ich denn die Leute dafür begeistern, da mitzumachen oder nicht oder mich bloß zu wählen? Ja? Selbst das werde ich nicht schaffen, wenn ich nur ausstrahle, wählt's mich, weil mit uns wird's langsamer schlechter.
Ich glaube, das ist genau das Ticket, auf dem Angela Merkel dieses Jahr wieder zur Bundeskanzlerin gewählt wird.
Ja, wobei, wie soll ich sagen?
Die Deutschen meinen, sie sind ein Sonderfall.
Naja, ich würde sagen, politische Konkurrenz, das ist ja die Pathologie unserer Demokratien im Moment. Politische Konkurrenz heißt heute, dass mehrere Parteien mit dieser Botschaft gegeneinander antreten und irgendeine davon gewinnt. Also ich will damit sagen, es ist nicht Angela Merkels Monopol.
Also Sie finden auch nicht, dass sozusagen Martin Schulz jetzt so viel positiven Optimismus ausstrahlt und die Leute so elektrisiert und mitnimmt. Also in den ersten drei Wochen, als er angetreten ist, hat er das kurz getan. Es war praktisch so, als hätte man irgendwie so von Schwarz-Weiß-Fernseher auf Farbe plötzlich umgeschaltet.
Ich bin ein Österreicher und beobachte das aus der Ferne und nehme es nicht so richtig wahr, deswegen kann ich das nicht richtig beurteilen. Nein, ich will nicht schlecht über Martin Schulz reden und es gibt auch überhaupt keinen Grund dafür, nur oder vielleicht gibt es welche, die ich nicht kenne, aber ehrlich gesagt, wie der Schulz-Hype eingesetzt hat, habe ich mich wahnsinnig gewundert, weil ich mir gedacht habe, also das hätte ich dieser Fadennuss nie zugetraut. Und dann habe ich mir schon gedacht, ich bin falsch gelegen. Drei Monate später bin ich mir nicht so sicher, ob ich falsch gelegen bin.
Nee, da muss ich dann jetzt dann gehe ich da jetzt in die Bütt und springe da in die Bresche, denn ich halte den überhaupt nicht für eine fade Nuss und ich fand diesen Hype, ich spreng jetzt mal kurz den Rahmen, ja, aber ich fand diesen Hype total richtig und berechtigt, denn ich fand das total überzeugend, dass er losgegangen ist und von Respekt geredet hat plötzlich. Kernbegriff, glaube ich, eines irgendwie sozialdemokratischen Wahlkampfs, Respekt. Es geht gar nicht immer nur um mehr Geld oder bessere Arbeitsplätze, es geht um Respekt. Sie haben es ja auch vorhin gesagt, großes Problem dieser irgendwie Gefährdeten, dieser Angsthabenden, dieser Prekarisierten, ist, dass sie das Gefühl haben, keiner respektiert sie mehr für das, was sie machen, weil die Maßstäbe so verrutscht sind.
Ich bin total Ihrer Meinung. Ich habe nur aus meinem bisschen anekdotischen Kennen des Martin Schulz mir nicht gedacht, dass er die Figur sein kann, die das verkörpert. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass er sehr viele, wie soll ich mal sagen, biografische Elemente hat, die ihn dafür prädestinieren. Das ist
klassische,
schon
klassischste sozialdemokratische Aufsteigerbiografie mit allen Brüchen, die man sich überhaupt nur wünschen kann, ist ja eine Figur wie aus dem Roman eigentlich.
Vielleicht war ich auch nur negativ, wie soll ich sagen, negativ.
Ich will Sie jetzt nicht zum Schulz-Fan
ich war ein bisschen negativ voreingenommen, natürlich seines Verhaltens gegenüber nach der Wahl der Syriza-Regierung in Griechenland.
Ja.
Das fand ich völlig unmöglich, da hat er, also nicht nur, dass ich es inhaltlich unmöglich fand, er hat natürlich da gesprochen als jemand, der in Richtung seines deutschen Elektorats redet, von dem man ja weiß, das ist ein bisschen antigriechisch. Ja? Und das ist nicht die Aufgabe des Anführers der europäischen Sozialdemokraten. Der darf nicht deutsch denken, sondern europäisch. Ja? Und deswegen habe ich mich damals wahnsinnig über ihn geärgert. Ja? Aber sagen wir, es war ein kleiner Irrweg und der richtige Martin Schulz ist ein anderer.
Hoffen wir es. Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit Robert Miesig und jetzt reden wir über ein Thema, was für Linke schwierig ist, was aber vielleicht vor dem Hintergrund der Großwetterlage Globalisierung wichtig ist, nämlich über Heimat und Identität. Das ist doch eigentlich, ist das ein Wort, mit dem Linke operieren dürfen, Heimat, oder ist man dann gleich praktisch auf der falschen Seite der Geschichte gelandet?
Natürlich dürfen sie das. Die Frage ist, was Heimat ist. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied, ob du jetzt am Dorf aufwächst oder in der Stadt. Und für mich sind natürlich die Städte, in denen ich viel Zeit verbracht habe, meine Heimat. Es hat halt irgendwie, da klingt halt was anderes, also man wird das nicht Heimat nennen. Auch wenn das natürlich, was die Heimatlichkeit darin besteht, dass ich jeden Stein kenne und dass ich sozusagen dann dort, wo meine Großmutter aufgewachsen ist, auch schon weiß, wie es, auch wenn ich damals nicht gelebt habe, von den Geschichten weiß, wie es dort 1920 war. Und das ist aber dann trotzdem was anderes als die Heimatlichkeit des Feuerwehrfestes in einem kleinen Dorf. Ja, das ist für andere Leute Heimat und das, was man normalerweise Heimat nennt. Ja, also sozusagen, wenn du eine Zeitungsanzeige machst oder eine Tourismusanzeige, dann wirst du vielleicht über ein kleines Dorf und hinten die Berge Heimat drüber schreiben und über den Prenzlauer Berg wirst du nicht Heimat drüber schreiben, da würdest du andere Begriffe wählen, auch wenn der für bestimmte Leute auch Heimat ist. Ja? Ja. Deswegen ist der Begriff Heimat natürlich ein bisschen kulturell eindimensional gebraucht. Ja?
Aber der Prenzlauer Berg ist doch ein Stück Schwaben eigentlich, da kann man auch, das ist schon sehr heimatlich. Kennst du das nicht?
Ich habe in den 90er Jahren in Prenzlauer Berg gewohnt, da war noch kein Schwabe da. Ja, mit den Schwaben ist mir gewissermaßen die Heimatlichkeit am Prenzlauer Berg abhanden gekommen.
Na gut, wir wollen jetzt nicht über Volksgruppen herziehen, das gehört sich nicht. nein, aber jetzt mal ohne Spaß. Ich fand es nämlich interessant, sozusagen zu sehen, wenn das dann jemand so wie Sarah Wagenknecht quasi so öffentliche Experimente macht mit der Frage, wie weit kann man sich als Linker an das Thema nationale Identität heranarbeiten und wann fällt man praktisch dann irgendwie in so ein bodenloses Loch? Das haben Sie aber, ich meine, das ist doch schon...
Ich weiß nicht, ich bin kein großer Freund von Sarah Wagenknecht, aber das, was Sie jetzt hier gerade angesprochen haben, sehe ich nicht als das große Problem, sondern ganz im Gegenteil, da bin ich ganz bei Ihnen oder bei Sarah Wagenknecht. Ich finde, dass man sich die Frage selbst, ich bin jetzt nochmal ein bisschen inkorrekter, ich würde die Frage eines progressiven Patriotismus aufwerfen. Ja? Also die großen progressiven Politiker haben doch das immer bei aller Internationalität auch immer verstanden, zu erklären, dass sie das machen, um ihr Land zu verbessern. Ja? Selbst in Brechts Kinderhymne, wie geht da dieser schöne Satz? Und weil wir unser Land verbessern, lieben und beschirmen es wir, weil wir es lieben, so wie andere hier. Das ist die Botschaft. Ja? Wenn ich mein Land verbessere, mache ich eine bessere Welt und deswegen mache ich das doch nicht gegen andere. Die anderen sollen das in ihrem Land auch machen. Ja? Das ist doch sozusagen der richtige progressive Patriotismus. Ja. Und da zu sagen, na, um Gottes Willen, ich darf nur nicht Deutschland sagen und nur nicht Österreich und die Farben, die Nationalflaggen, die kehren den Rechten, das ist doch ein Blödsinn.
Pass auf, ich frage es ja nur deshalb, weil wenn die Leute Angst haben vor der Globalisierung, dann kann man natürlich sagen, entweder wir gestalten die Globalisierung sozial und sorgen dafür, dass da auch irgendwie sowas herrscht wie soziale Marktwirtschaft und Gerechtigkeit und bla bla bla. Oder wir sorgen dafür, dass die Globalisierung zurückgedreht wird und machen schön wieder nationale Grenzen und dann haben wir sozusagen das populistische Wir und Die sozusagen in nationalen Grenzen. Dann wird aber die Unterscheidung zur AfD langsam auch schwierig. Deshalb nochmal, gerade für Linke oder Leute, die nach progressiven Alternativen suchen, ist natürlich der Umgang mit Heimat, mit diesem Begriff Heimat und mit Identität schon auch schwierig.
Das muss aber gar nichts mit dem Begriff Heimat zu tun haben. Ich bleibe da jetzt mal dran. Ja? Ich kann ja dann auch sagen, ich muss meine Landsleute gegen einen bestimmten Wirbelsturm der Globalisierung auch schützen. Ja? Das kann dann sogar so weit gehen und ich bleibe jetzt bei einem konkreten Beispiel, weil damit sind wir in Österreich verbunden. Wir haben konfrontiert, wir haben in Österreich eine Situation von relativ hohem Wachstum, relativ hohem Jobwachstum und trotzdem einen hohen Wachstum an Arbeitslosigkeit. Warum haben wir das? Weil wir massive Zuwanderung, insbesondere in Ostösterreich, wir liegen da wie kein anderes Land, ja, also Wien liegt 30 Kilometer von Bratislava entfernt und ist eine Boomregion und es kommen unzählige Leute daher. Und das ist ein Angebot-Schock am Arbeitsmarkt, der niemanden etwas bringt, weder denen, die hier sind, noch diejenigen, die herkommen, weil in Wirklichkeit führt es zu Lohnstagnation und Lohnrückgang.
Aber das sind jetzt keine illegalen Migranten.
Nein, das sind einfach Mitglieder der Europäischen Union, die sozusagen ihr Recht der Personenfreizügigkeit, die einer der drei Grundpfeiler oder vier Grundpfeiler der Europäischen Union ist. Und da kann ich sagen, da kann ich sogar sagen, wenn ich einen dermaßigen Angebot-Schock am Arbeitsmarkt habe, wo ein Land, das nicht in der Krise ist, sondern eigentlich einen Jobwachstum hat und plötzlich trotzdem ein Wachstum der Arbeitslosenrate von 6% auf 11% hinlegt, dann ist das ein Angebot-Schock, wo ich die Arbeitnehmer dieses Landes schützen muss. Ja? Da ist doch die Frage, wie ich darüber rede. Sage ich Ausländer raus? Oder argumentiere ich makroökonomisch, dass es sich um einen Angebotsschock am Arbeitsmarkt handelt, wo ich temporär etwas unternehmen muss. Genauso wie ich temporär was unternehmen muss, wenn die Banken zusammenkrachen. Ja? Da ist es doch eher eine Frage des Zungenschlags. Es ist doch eine Frage, wie man darüber redet. Und in Wirklichkeit hast du auch nicht Ausländer raus, weil die Hauptleidtragenden dieses Problems sind unsere Türken. Ja? Die niedrigst qualifiziertesten am Arbeitsmarkt sind die wirklichen Opfer. Ja? Also das heißt, wenn ich so eine Politik machen würde, würde ich jetzt nicht die Österreicher, die Bio-Österreicher verteidigen, sondern in Wirklichkeit die österreichischen Türken.
Das Interessante ist, das, was Sie da sagen, klingt für mich total vernünftig. Nach meiner Erfahrung ist das im Diskurs, der vielleicht durch die sozialen Medien so zugespitzt wird, fast nicht mehr möglich, solche Differenzierungen unterzubekommen. Wenn Sie das sagen, oder würden, was Sie jetzt hier so sagen, wenn Sie das aber aufschreiben würden, würde es Höllenärger geben aus Ihrem, in Anführungsstrichen, Lager. Dann würden die sagen, du bist ja doch ein Ausländerfeind, hier ist ja noch schlimmer, du redest ja genauso wie die Rechten, du willst da heimische Märkte schützen, schon das Vokabular. Und da würde man sozusagen also moralpistolenmäßig unter Druck gesetzt. Und gleichzeitig würden sich ja die Leute, die sich freuen, wenn alle Grenzen auf sind, weil es quasi der Wirtschaft dient und so, die wären bester Dinge, weil ihr Argument geschwächt wird. Verstehen Sie, was ich meine? Also mit dieser Art von Argumentation kommt man, und ich glaube, dass das letztlich das ist, was Sarah Wagenknecht hier passiert ist, da kommt man ganz schlecht unter. Das kriegst du ganz schlecht auf die Straße, das Argument.
Ich glaube eigentlich, dass du es hinkriegst, wenn du es nur richtig formulierst. Ja? Also das, was ich jetzt gesagt habe, das ist ja mittlerweile auch die Regierungslinie Österreichs und das ist die Regierungslinie des Bundeskanzlers, die ja in einer Partei ist, wo es auch diese und jene Spielarten gibt. Also der Bundeskanzler würde das eher so formulieren wie ich. Sein Depper, der burgenländische Parteivorsitzender, würde sagen, wir machen jetzt eine Ausländerbremse. Ja? Es hängt doch davon ab, wie man drüber redet, oder?
Ja gut, das ist eben wieder der Optimismus sozusagen, das Zutrauen in den öffentlichen Diskurs.
Es bleibt uns nichts anderes über. Und ich glaube, es geht auch. Ja? Natürlich ist es immer schwierig, weil dann leben wir in einer Soundbite-Kultur und jetzt darf ich eine Stunde reden und über dieses Thema jetzt schon 5 Minuten. Wenn du sozusagen in der normalen Politikberichterstattung bist bei 50 Sekunden, wo du allenfalls Zeit hast. Aber letztlich geht es auch. Und die Vorstellung, dass es nicht geht, ja, glaubt, dass die Menschen Tölpel sind, die nicht verstehen, was man sagt. Ja? Und das ist ja komischerweise die Politik, die die Rechtspopulisten eigentlich verfolgen. Ja? Die glauben ja, man kann dem Volk mit jedem Blödsinn kommen und die sind blöd genug, es zu glauben. Ja? Und dann sagen sie, wir seien Volksverächter. Ich meine, Sie sind die wahren Volksverächter. Ja? Sie halten die Leute für so blöd, dass sie mit ihren Slogans sind das Licht führen und verhetzen lassen. Ja? Aber die Leute sind nicht so doof, wie die Leute glauben. Ja? Natürlich, es gibt doofe Leute, aber die sind sehr viel weniger, als die glauben. Ja?
Okay, das nehmen wir jetzt hier mal als Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Robert Miesig und bei Ihnen, die Sie zugehört haben. Erstmal daheim an den Endgeräten, denn wir im Berliner Gorki-Theater, wir können jetzt hier noch ein bisschen weiterreden. Am 19.06. kommt dann Oscar Lafontaine. Spätestens der muss dann aber alle Antworten wissen, weil bis zur Bundestagswahl ist dann nicht mehr viel Zeit. Vielen Dank erstmal. Danke. Tschüss.